Wer hat heute Geburtstag? Okay, ich frage nicht nach deinem Alter. Ich frage nicht nach deinem Alter. Ihr wisst schon, dass Geburtstage in der Bibel eher nicht gefeiert wurden. Das konnte auch kräftig ins Auge gehen, Geburtstagsfeiern. Gell? Johannes der Täufer und so. Der ist einfach mutmachend, verstehst du? Gut, wir steigen ein und fangen an. Wir sind im Kapitel 2 schon ein Stück weit da. Halt. Ich habe mich mit Dominik abgesprochen wegen dem besten Jagen aller Zeiten. Er sagt, kannst du sparen, den Spruch. Das war von Anfang an nicht. Oh, er steht da hinten. So. Im ersten Abschnitt des Briefs, da hat der Paulus für 4 Angeklagte vor oder eine vierfache Anklage wird erhoben. Und diese Anklagen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Im ersten Abschnitt, im Kapitel Römer 1, 18 bis 32, da war das dieser gottlose Mensch, dieser unmoralische Mensch, sehr verkehrt, sehr verdreht, ein Mensch, bei dem letzten Endes alle Verhältnisse, Beziehungen sehr oft zerbrochen sind. Eine sehr chaotische Gesellschaft wird hier auch vorgeführt, wobei man dazu sagen muss, dass Paulus mit seinem Lasterkatalog im Vergleich zu den Kulturkritikern des Römischen Reiches eher zurückhaltend ist. Also Leute, die zur gleichen Zeit im Römischen Reich schreiben, die sind da viel ausführlicher, viel drastischer. Paulus stellt nur sehr nüchtern fest, es geht sehr vieles in sehr vielen Bereichen Bach runter, ist nicht tragfähig, hält nicht, hat keine Zukunft, ist von Gott dahingegeben. Das heißt also, den Folgen einer Wahl überlassen. Und dann haben wir gesagt, ist da ein zweiter Mensch in diesem Brief erkennbar, der ein bisschen unruhig hin und her rutscht, weil er sagt, ja Moment Paulus, wir wissen schon, es gibt diese Typen. Es gibt Leute, das ist Abschaum. Das ist die letzte Kiste. Du hast völlig recht, Paulus. Wir aber haben Maßstäbe. Es gibt auch andere Menschen, die haben Moral, die haben Standards. Es gibt Leute, die haben Regeln, die haben sogar eine Offenbarung Gottes in den Lebensordnungen. Wir sind anders. Und Paul sagt, okay, dann schauen wir uns diese Sache jetzt ein bisschen genauer an. Und die ersten 3 Verse hat er das klar gemacht, dass es nicht darum geht, bestimmte Dinge zu wissen über diese Lebensordnungen. Sage ich noch etwas, aber es geht darum, nicht nur die Dinge zu wissen, sondern die Dinge auch zu tun. Und wenn du bestimmte Standards hast, eine bestimmte Ethik hast, Werte, Moralvorstellungen, weißt du um diese Dinge oder lebst du auch danach? Und wenn ja, immer. Und wenn ja, auch im Verborgenen. Lebst du nach diesen Regeln? Und dann hat er noch einen Satz drin, der könnte auch verstörend klingen, wird sich aber noch auflösen. Vers 13 habe ich auch hier angemerkt. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun. Und wir werden das noch anschauen, denn das beißt sich scheinbar ganz gewaltig natürlich mit Römer 3, wo der Paulus eben sagen kann, es wird kein Mensch gerecht durch die Werke des Gesetzes. Und da müssen wir fragen, was hat das hier für eine Bedeutung? Warum schreibt er das hier so? Etwas, das er scheinbar später wieder völlig aufhebt. So, das ist die eine Sache. Weißt du es oder hältst du es auch? Immer oder im Verborgenen nicht? Heuchelst du oder bist du echt? Das wäre die eine Frage. Und das Gesetz tun, und da gebe ich gleich eine Sache vorweg, da geht es um mehr als nur um Gehorsam irgendwelchen Geboten gegenüber. Erstens würde Paulus sagen, hast du es getan, bist du gerecht. Allerdings, keiner hat alles jemals gehalten. Jeder hat irgendwelche Brüche drinnen. Keiner hat das ganze Gesetz gehalten. also auch nicht gerecht. Zweite Sache, die mit dem Gesetz zusammenhängt, wir werden es noch genauer anschauen. Beim Gesetz geht es nicht in erster Linie um das richtige Verhalten. Auch beim Gesetz geht es um ein Verhältnis zu Gott. Über 50% der Tora, der fünf Bücher Mose, über 50% der Tora haben überhaupt nichts zu tun mit Regeln, mit Ordnungen, mit Vorschriften. Brauchst du das erste Buch Mose nehmen, da findest du kaum Regeln. Ja, ein paar Sachen über diesen noachitischen Bund, 2, 3 Regeln. Das andere ist Ergänzung aus dem rabbinischen Schrifttum. Beschneidung wird noch angeordnet, aber das war's. Die Erzväter, bei denen ging es allesamt um diese Frage nach einem Verhältnis zu Gott. Wie leben die mit Gott? Exodus, bis zum Kapitel 20, keine Regeln, keine Vorschriften, sondern nur das Befreiungshandeln Gottes und dass er dieses Volk aus Ägypten herausführt. Ab der Hälfte dann Sinai, Dekalog. Aber selbst die Stiftshütte, als die beschrieben wird, das ist weniger ein Regelwerk, das man befolgen muss, sondern es ist eine Darstellung des Umgangs mit Gott. Leviticus hast du Gesetz, Morning, Noon and Night. 4. Mose, der Weg der Kirche in der Wüste. 4. Mose hast du relativ wenig Gesetze, sondern einfach zuerst einmal endlos viele Volkszählungen und Geschlechtsregister und dann diesen Weg der Kirche in der Wüste, wo sie den Mose zum Wahnsinn treiben. Haderwasser, all diese Sachen, Aufstand der Rotte Kora, Katastrophe von Kadesh Barnea und so. Auch, das ist nicht Gesetz im Sinn von Paragraph und Regeln, sondern das ist Umgang mit Gott. In dem Fall ziemlich schwach. Scheitern. 5. Mose hast du mehr über die innere Gesinnung als konkrete Regeln. So, das heißt, man kann also ganz locker zeigen, ich sehe die Folie vielleicht später noch, aber man kann ganz locker zeigen, Gesetz, Tora heißt nicht in erster Linie Regel oder allein oder Ordnung oder Gebot oder Paragraph. Gesetz heißt in erster Linie zunächst einmal Umgang mit Gott haben, in Beziehung leben mit ihm. Das ist der Inhalt der Tora, dieser 5 Bücher Mose. In einem Verhältnis leben mit Gott, Freundschaft mit Gott haben, an ihn glauben, ihm vertrauen, aufbrechen, wenn er mich losschickt, Halt machen, wenn er sagt Stopp, den Weg mit ihm gehen. Das heißt, dass man das einmal streicht. Und das Gesetz brechen heißt nicht nur eine Regelübertretung, sondern Gesetz brechen heißt auch Gott die Freundschaft aufkündigen. So, und in dem Sinn sagt Paulus, wenn ihr das haltet, dann seid ihr auch gerecht. Wenn ihr euch an diese Beziehung zu Gott haltet, dann seid ihr auch gerecht. Kommt noch stärker im Römerbrief. Wenn es nur ums Tun geht, ist keiner gerecht. Denn keiner hat alles jemals gehalten. Und 5. Mose sagt einmal ganz klar, tu das und du wirst leben. Wenn es um Regeln geht, ist es schon ein Todesurteil. So. Aber das wäre der erste Cluster hier drinnen. Weißt du's oder hältst du's? Und wenn du's hältst, interessant, du wirst gerecht, wenn du in einem Verhältnis mit Gott lebst. Dann wirst du gerecht. Aber nicht, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil du in einem Bund mit ihm bist. Das wäre die erste Sache. Und dann ein zweiter Abschnitt da drinnen. Habt ihr das ungefähr? Denn es, meistens hört man bei Gesetz immer nur, du sollst nicht, du sollst nicht. Nein, Gesetz ist viel, viel mehr als Regeln. Das Zweite, was in diesem Abschnitt aufleuchtet hier, Gott ist ein unbestechlicher und gerechter Richter. Und es kommt eine Reihe von kleineren Überschriften kann man über jede predigen, aber das lassen wir mal außen vor. Zunächst wird einmal die Tatsache, wir werden es noch sehen, gerecht heißt, du stehst vor Gott richtig da. Sprich, freigesprochen, Schuld ist dir abgenommen, es liegt nichts mehr gegen dich vor. Okay? Das wäre gerecht. Du stehst vor Gott richtig da. Und auch gleich als Anmerkung, ich sage es eh noch zweimal, damit man es nicht vergisst. Du wirst nicht gerechtfertigt. Man spricht immer davon, dass der Römerbrief diese große Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben ist. Du wirst nicht gerechtfertigt. Denn dich rechtfertigen, das war der Florian, ich pick mir immer einen raus, der ist ein bisschen abend dran, der Entschuldige. Aber dich rechtfertigen würde ja bedeuten, du hattest eigentlich recht, bist aber unter Anklage geraten und jetzt stellt sich in dem Verfahren heraus, nee, falsche Zeugen und das war nur angeschwärzt, angeschmiert, ne? Ganze Ibiza-Video ist eine Fälschung. Ne? Woher weißt du, dass anders ist? Und du hattest recht. Und dann entlässt man dich aus dem Prozess gerechtfertigt. Es war alles in Ordnung. Du hast nichts falsch gemacht. Du warst nur kurze Zeit unter Anklage. Na, du wirst, sagt Paulus im Römerbrief, nicht gerechtfertigt, sondern du wirst die Kaiouun, du wirst gerecht erklärt. Du wirst gerecht gesprochen. Es wird nicht gesagt, du hast Recht, sondern es wird dir gesagt, dass dir eine Gerechtigkeit zuerkannt wird, die du gar nicht hattest. So, das ist gerecht, ja? Der ist jetzt wieder richtig, der ist jetzt in Ordnung, das passt. Erlöst heißt, er wird frei von versklavenden Mächten. Okay? Das heißt, der ist jetzt in Ordnung, er ist richtig, aber er steht immer noch unter der Knute Adams. Er steht immer noch unter der Knute von Sünde als Meister. Und er steht immer auch noch unter der Herrschaft eines kraftlosen Gesetzes. Und davor muss er erlöst werden. Das heißt, die eine Frage ist, ob man dir ein weißes Kleid anzieht, wo man dir anzieht und sagt, gegen diesen Menschen liegt nichts mehr vor. Und die andere Frage ist, ob man dich aus dieser alten Umgebung, dieser alten Atmosphäre, diesem alten Einflussbereich herausholt und woanders hineinsetzt. Das ist Erlösung. Rettung aus versklavenden Verhältnissen. Okay? So. Wie gesagt, diese paar Texte hier drinnen, dass man die kurz anschaut. In diesem zweiten Kapitel wird die Tatsache des kommenden Gerichtes festgestellt. Da ist der Paulus in den ersten drei Versen schon ganz nüchtern und klar, dass er sagt, Leute, es kommt Gericht. Meinst du, du kannst dem entrinnen? Denkst du kannst dich da herauswinden? Denkst du kannst in irgendeinen Winkel des Universums flüchten, wo dich das Gericht nicht erreicht? Er ist da knallhart. Es tut mir leid. Und dann macht er klar, Gott ist gerecht in seinem Gericht. Römer 2, die Verse 2 und 5. Du nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zornen auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Mach dir da einen Knopf im Hinterkopf. Gott ist in seinem Gericht gerecht und er ist in seinem Gericht heilig. Gott wird niemals getrieben von niederen Instinkten. Und man muss bei Gericht immer auch im Hinterkopf behalten, die Opfer. Und nicht immer nur von Mitleid zerfließen wegen der Täter. Weil es sind Opfer. Missbrauchte Kinder, Kinder, die auf Sprengfallen tappen, missbrauchte Frauen, betrogene Leute, massakrierte, vergaste Verätzte, Verstümmelte sind Opfer. Und wir haben immer so, ja, aber der Täter, und so, nee, der Täter ist ein Verbrecher gewesen. Und es ist richtig, dass er unter Gericht steht. Es ist in Ordnung. Wir haben heute in unserem Strafrechtsdenken immer so, dass der Täter irgendwie umerzogen werden müsste. Ich sage mal, Vorsicht, er gehört mindestens zunächst einmal aus dem Verkehr gezogen. Das ist nicht in Ordnung, dass jemand seine niedrigen Instinkte oder seine Verkorkstheiten an anderen auslässt. Ich habe ein Herz für Opfer, nicht nur für Täter. So, Klammer zu. Das heißt, dass Gott richtet, ist in Ordnung. Er muss die Dinge mal in Ordnung bringen. Richten heißt ja es auch wieder richtig machen, es wieder recht machen. Gericht heißt es so machen, dass es wieder passt, dass wieder lebenswerte Verhältnisse da sind. Das hat mit Gericht zu tun. Das Gericht ist unentrinnbar. Römer 2, Vers 3. Du kannst dem Urteil Gottes nicht entrinnen. In diesem Gericht liegt auch ein wachstümliches Element, Römer 2, Vers 5, das heißt, es häuft sich an, da wird nichts abgebaut. Über die Frage, wer das Gericht trägt, reden wir noch. Aber das Gericht ist an sich unvermeidlich. Das Gericht hier ist hier schon spürbar. Römer 2, Vers 9 hättest du das drinnen. Es gibt Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden ebenso der Griechen. Sünde hat Folgen. Dieses Dahingegeben wirkt sich aus. Die Beziehungen funktionieren sehr schlecht. In Adam, sagt Paulus, da kannst du nicht leben. In Adam wird immer nur gestorben. Durch Adam hast du etwas in diese Welt hereinbekommen, dass diese Welt, dieses Universum abläuft. Zweiter thermodynamischer Hauptsatz. Seitdem hast du Krankheit, seitdem hast du Schuld, seitdem hast du die ganzen Störungen in dieser Welt. Seitdem gibt es Leid. Das heißt, Sünde, das hat jetzt schon Folgen, das wirkt sich aus. Das ist keine heile Welt. Dieses Gericht ist völlig unparteiisch, da ist kein Ansehen der Person. Römer 2, Vers 11. Kein Ansehen der Person, egal ob du Kanzler bist oder irgendwo die Mülltonnen ausleerst. Jeder steht verantwortlich da. Jeder Mensch hat sich zu verantworten und er wird nichts vorweisen können, das ihn rettet. Vers 12 in diesem Abschnitt. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, hier ist mosaisches Gesetz gemeint, werden ohne Gesetz verloren gehen. Alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Ihr werdet noch merken, dieser Begriff Gesetz, Paulus, ist ein außerordentlich schillernder Begriff. Man muss immer genau schauen, was meint er gerade. Aber wir sehen das noch. Jo. Ja, das glaube ich. Ich habe gewusst. Ich weiß. Ja. Ich habe das nicht zum ersten Mal auf dem Tablett. Es ist eine. Wir können da jetzt nicht reingehen, sonst bin ich bis Weihnachten hier und das wäre schlimm für euch oder für mich. Nee, Schuld, Schicksal, selber Opfer, selber Täter gewesen und so weiter, da vermischt sich unheimlich vieles, man kann es nicht auseinanderhalten. Darum habe ich auch hinzugefügt, mir geht es auch nicht einfach nur um Bestrafung, aber ich muss jemanden aus dem Verkehr ziehen, der an einem anderen Unrecht tut. Denn ich kann nicht sagen, ja, der ist leider Opfer, selber Opfer und jetzt musst du dich ihm als Opfer zur Verfügung stellen.
Ja gut, dann müsste ich mich auch selber, ich meine, die Küstenväter haben das ja so gemacht, dann müsste ich mich ja selber zum Schutz der Welt auch aus dem Verkehr ziehen.
Nein, da gibt's graduelle, und die eine Sache, da gehe ich nie mit, wo ich sage, wir sind ja alle ein bisschen gaga. Nein, wir sind in ganz hohem Maß unterschiedlich gaga. Und es gibt, das wird in der Behindertenpädagogik, kommt das genauso vor, wo ich sage, nein, das stimmt nicht. Ich kann mein Leben selbstbestimmt leben und ich kann mein Leben auf die Reihe kriegen. Ein anderer kann es einfach nicht. Das sind himmelweite Unterschiede. Und da gibt es eine Art von Solidarisierung, die ich nicht mitmache. Gell? Das ist schon, sage ich. Ich weiß, hier ist ein 50er, der ist einzuhalten. Und es gibt keine Erklärung der Welt, die mich rechtfertigt, wenn ich hier mit 120 durchbrettere. Wir müssen da vorsichtig sein. Ich weiß schon, dass Leute Mangel an Empathie haben. Ja? Aber auch jemanden, den kann man klar machen, selbst wenn du geschlagen wurdest, du hast kein Recht, den anderen zu schlagen. Ob du empathisch bist oder nicht, ist mir wurscht. Die Freiheit des anderen endet an der Oberfläche seiner Haut. Da hast du kein Recht einzudringen. Ist eine heikle Geschichte und ich teile sie nicht in allen Aspekten, wie sie heute verhandelt wird. Wenn eine Frau durch die berühmte Tiefgarage geht am Abend mit einem kurzen Rock, dann begibt sie sich nach heutiger Jurisdiktion zum Teil in eine viktimogene Situation. Das heißt, das ist eine Situation, wo sie ein Opfer werden kann von einem Mann, der. Und ich teile dieses Bild auf keinen Fall. Und wenn sie nackt da durchstöckelt, hat kein Mann das Recht, einen Übergriff zu landen. Aber wenn du heute Prozesse mit Vergewaltigung hast, hast du immer die Frauen zuerst, die beschuldigt werden, den Mann gereizt zu haben oder sich freiwillig in eine viktimogene Situation begeben zu haben. Und dass der dann nicht Herr seiner Sinne ist, verflixt nochmal, das möchte ich aber sehen. Gell? Da wird es für mich ausgesprochen abgründig. Gell? Und da kann man nicht sagen, ja, der hat keine Beherrschung gelernt. Freiheit endet dort, wo die Haut des anderen beginnt. Und in den Prozessen müssen Frauen dann heute oft in einem Spießrutenlauf sondergleichen klar machen, dass sie nichts angestellt haben. Ja, also ist eine heikle Sache. Der Täter ist verantwortlich, egal was Gründe sind, die zu irgendeiner Tat führen. Er ist verantwortlich. Dass es ihm schwerer fällt als anderen, glaube ich gleich. So, aber ich muss jetzt hier weiter. Ja. Nächste Sache, auch hier noch ein Wort drinnen. Das Evangelium von Jesus Christus hat das letzte Wort. Und hier aufpassen. Es gibt einen Tag im Vers 16, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Und passt hier genau auf mit dem, dass Gott das Verborgene richten wird, ist nicht gemeint in erster Linie, dass er jetzt alles Dunkle, Geheimnisvolle, das, was man ihm vorenthalten hat, das man vor ihm verbergen möchte oder das andere nicht sehen können, dass Gott das hervorholen wird, sondern das verborgene Richten heißt, Gott allein kennt die ganze Geschichte. Gott allein weiß, welche Faktoren, jetzt sind wir bei deiner Sache natürlich, aber Gott allein weiß, welche Faktoren bei einem Menschen zusammengewirkt haben. Gott weiß alleine, warum zum Beispiel jemand nicht zum Glauben kommt. Und das ist nicht immer nur Schuld. Und da bin ich völlig bei dir, dass ich sage, es gibt Menschen, denen wurde in den ersten Lebensmonaten, ersten eineinhalb Jahren, alles zerstört, was mit Vertrauen zusammenhängt. Die wurden in den ersten eineinhalb Jahren durch ständiges weitergereicht werden, ständig abgeschoben werden, vernachlässigt werden und so weiter. Da wurde alles zerstört, was Beziehungs- und Bindungsfähigkeit angeht. Und Gott weiß, dass ob ein Mensch wirklich so zerstört wird, dass er sagt, der kann nicht vertrauen, der kann es einfach nicht, denn das gibt es wirklich. Das heißt, Gott wird das Verborgene richten. Er kennt die Geschichte, er kennt die Umstände, unter denen jemand groß geworden ist. Gott weiß, dass zerstörtes Vertrauen so etwas Ähnliches ist wie eine kaputtgeschlagene Fensterscheibe. Die kriegst du nicht wieder heil. Gott weiß diese Dinge. Er wird die Geschichte beurteilen aus seiner Sicht und es wird immer ein Urteil sein nach dem Evangelium. Das heißt in Gerechtigkeit und in Barmherzigkeit. Das bewahrt mich gleichzeitig davor, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Er wird richten. Und ich muss keine Befreiungskriege anzetteln. Er kennt die ganzen Geschichten. Er weiß, dass jemand unter der falschen Zeit, unter falschen Umständen, in falscher Umgebung, mit den falschen Leuten groß geworden ist. Er weiß um diese Dinge. Klammer auf, ich predige trotzdem Evangelium fröhlich weiter. Ich weiß nur auch, ich kann nicht über alle Ergebnisse eine Erklärung finden. Ich weiß nicht, warum der eine es hört, annimmt, sofort seine Lebenstür öffnet und ein anderer, obwohl dem goldene Brücken baust, seit Jahren diese Brücken nicht beschreiten will. Aber nur weil ich diese Dinge nicht weiß und im Einzelfall auflösen kann, höre ich nicht auf, Evangelium zu verkündigen. Ich sag's einfach und sage Gott, der Rest liegt bei dir, das sind deine Entscheidungen, du kannst es beurteilen. So, wichtige Sache hier. Ja, das, was Paulus sagt, das ist das Evangelium, das ich von Christus verkündige. Gell, würde ich sehen. Ja, ja. Nee, Evangelium, die Person und das Werk Jesu. Die sind weniger die Evangelienbücher gemeint. So, nächste Sache. Oh, ei, ei. Das dritte ist hier ein Missverständnis und seine Klärung. Relativ einfach zu verstehen zunächst einmal. Vers 4, gehen wir nochmal zurück. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Und hier stehen ein paar schöne griechische Begriffe, die man sich merken kann. Christote heißt Güte oder Brauchbarkeit. Das heißt eigentlich, Gott ist gütig, Gott ist mir gut, Gott meint es gut. Auch wenn er Richter ist, sagt er, ich will trotzdem das Beste für jeden. Brauchbarkeit schwingt auch mit, ich lasse sogar zu, dass man auf mich zurückgreift. Dann das nächste Wort hier, Geduld, ist eigentlich Anoche, Waffenstillstand. Gott hält die Waffen nieder. Gott ist noch nicht aktiv zum Angriff übergegangen. Das Gericht wird noch gar nicht gehalten, sondern Gott sagt, ich bin dir gut, ich möchte, dass du mit mir lebst, ich möchte, dass wir zusammenkommen. Und ich führe noch nicht aktiv Krieg gegen dich. Ich halte Waffenstillstand und ich ertrage dich. Makrothymia, das ist Geduld und Langmut im Blick auf schwierige Menschen. Es gibt eine andere Art von Geduld, das ist Hypomone, das ist das Ausharren unter schwierigen Umständen, während das andere ist das Ertragen von schwierigen Menschen. Makrothymia, ich halte jemanden aus, der einen schwierigen Charakter hat, der lästig ist, der mir Not macht. Ich ertrage diesen Menschen. Und Gott sagt, das ist alles bei mir. Ich bin dir gerne gütig. Ich kämpfe noch nicht aktiv gegen dich und ich halte dich aus und ertrage das, denn ich möchte dich zur Buße leiten. Metanoia, griechisches Wort für Buße, ist noch einmal nachdenken. Meta, über etwas hinaus. Noein, denken. Also noch einmal über das Vertraute hinausdenken. Metaphysik, das ist das, wo du über die Physik der Dinge hinaus nachdenkst. Du sagst, ja, ich sehe das vor mir, das ist Papier mit Druckerschwärze drauf. Metaphysik ist, dass ich hier diese Druckerschwärze so angeordnet sehe, dass ich Wörter und Sätze erkennen kann. Das ist schon Metaphysik. An sich ist es nur Papier mit Druckerschwärze, physikalisch. Dass du hier einen Text siehst, der eine Bedeutung hat, das ist schon über die Physik hinaus. So, und das geht noch weiter, müssen wir jetzt nicht alles verhandeln. Aber Gott sagt, ich will, dass Buße ist. Ich möchte, dass du noch einmal nachdenkst, umdenkst, neu denkst. Ich will ja gar nicht dein Verhängnis. Ich will auch nicht, dass du im Gericht untergehst. Ich möchte, dass du einen anderen Weg einschlägst. So, und das Missverständnis wäre, dass man das Gott als Schwäche auslegt, weil er zuwartet. Dass man Gott das als Schwäche auslegt, weil er noch nicht zu Gericht geschritten ist. Weil er sich noch zurückhält. Gott richtet sowieso nie und Gott ist schwach und Gott kann sich überhaupt nicht da festlegen und so weiter. Nein, er sagt, verachte das nicht. Gott will deine Buße. So, und dann gibt's eben, und da bitte ich euch auf den Anhang zu schauen, auf die erste Seite. Denn jetzt kommen ganz spannende Verse, die scheinbar wieder nicht ins Konzept passen. Und ich lese sie uns einmal vor und dann macht er Pause. Und in der Pause könnt ihr euch überlegen, was diese Verse bedeuten. Vers 5 fängt's an. Du aber, also Gottes Güte will dich zur Buße leiten. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und es kommt wieder so ein merkwürdiger Satz, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind, der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Und Vers 10 noch einmal ganz stramm, aber Herrlichkeit und Ehre und Frieden all denen, die Gutes tun, zunächst den Juden und ebenso den Griechen. Und ich weiß ja nicht, wer am Sonntag im Münchgarsten der Gottesdienst gewesen ist. Hier tut sich eine Tür für eine ganz spannende Sache auf. Aber es schaut so aus, dass es in der Geschichte der Menschheit zwei Strömungen gibt. Die einen, die suchen das Gute, die wollen Frieden, die wollen Ewigkeit, die wollen Herrlichkeit. Den anderen ist es Schnurzpiep egal. Das ist ungerecht, das ist Zorn, das ist verlogen, das ist bösartig. Und wir reden noch nicht vom Evangelium, denn das kommt erst. Und verstörend, Gott kann sagen, es bekommt ein jeder nach seinen Werken. So, und die Frage ist dann natürlich, von wem ist hier die Rede? Aber das klären wir dann nach der Pause.